Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht in meinem Leben. Aber plötzlich wollte ich eine Immobilie kaufen und hatte eine Maklerin am Telefon.
Ich hatte gestern ein Exposé angefordert zu dem Grundstück in Wannsee. Ich habe nur eine kurze Frage dazu, ansonsten ist mir soweit alles klar. Haben Sie kurz eine Sekunde?
Als ich mir nämlich die Fotos von dem Grundstück angeschaut habe, unter dem angeblich die Leiche von Alexander Luchterhand liegen soll, da fiel mir an der Straße ein Schild auf. Das Nachbargrundstück, direkt nebenan, stand zum Verkauf. Und wenn das so ist, dachte ich mir, dann ist das doch eine gute Gelegenheit, sich mal in der Ecke umzuhören. Gegenüber der Maklerin war es nicht ganz fair, einen auf Kauf interessant zu machen. Aber ich konnte einfach nicht riskieren, dass irgendjemand etwas von der Recherche erfährt und am Ende Spuren beseitigen könnte. Für mich war immer klar, wenn ich irgendwann ausreichend Anhaltspunkte dafür haben sollte, dass unser Informant Klaus die Wahrheit sagt, dann muss ich die Polizei informieren. Mir war aber immer noch nicht plausibel, warum Luchterhands Leiche ausgerechnet auf jenem Grundstück am Wannsee begraben liegen soll. Was war die Verbindung dieses Grundstücks zum angeblichen Mörder Bernd S.? Ich musste noch mehr über dieses Grundstück herauskriegen. Und deswegen habe ich unter einer Legende bei der Maklerin angerufen.
Ich bin da neulich vorbeigefahren, deswegen hatte ich es mir mal notiert. Da gibt es ja auch ein Grundstück daneben, was auch so ein bisschen baufällig ist. Gehört das dann irgendwie zueinander oder wissen Sie, was da geplant ist oder ist da irgendwas geplant? Aber zum Besitzer des Nebengrundstücks können Sie mir da was sagen oder ja, gut, das heißt, ich müsste da selber rausfinden. Okay.
Die Maklerin war sehr diskret. Zum Eigentümer des Nachbargrundstücks sagte sie nur, der wolle nicht verkaufen. Dass ich nachgefragt habe, schien sie aber nicht zu überraschen. Das Haus ist ein Abrisskandidat, aber die Lage ist super. Das Grundstück ist sicher ein Vermögen wert. Ich bin nochmal hingefahren. Ich wollte mich als Immobilieninteressent umhören und wissen, wer da eigentlich wohnt. Meinem Kollegen Dominik habe ich per WhatsApp ein paar Updates geschickt.
Dann kam so ein großer Transporter mit so, sagen, 4, 5 Ukrainern. Da habe ich mit dem gesprochen, der am besten Deutsch konnte. Der meinte, sie wohnen seit 3, 4 Monaten da drin. Konnten mir aber jetzt nicht sagen, wer der Vermieter sei. Meinten aber seinen Privatmann.
Ich habe weiter in der Gegend rumgefragt. Und einer der Leute, mit denen ich gesprochen habe, konnte mir etwas mehr über die Besitzverhältnisse sagen. Das Grundstück gehörte nämlich zur Tatzeit, im Jahr 2005, noch nicht diesem Privatmann, von dem mir die Männer und die Maklerin erzählt hatten.
Er konnte sich nicht erinnern, was davor war. Er meinte irgendwie eine Wohnungsbaugesellschaft, konnte jetzt aber nicht mehr sagen, welche.
Ich habe auch etwas über den Schuppen gehört, der auf dem Grundstück steht.
Da Leute früher, dass es so sozusagen wie so ein Dachboden-Keller-mäßiges Ding war. Also Leute konnten das halt nutzen. Mittlerweile können die das nicht mehr.
Eine Sache hat mich dann richtig stutzig gemacht. Angeblich soll ein Verein dort im Haus eine Wohnung vermittelt haben. Laut seiner Webseite hilft dieser Verein Menschen, die ihre eigenen Wohnungen verloren haben. Zum Beispiel auch ehemaligen Häftlingen. Wenn jemand unter Ex-Häftlingen vernetzt gewesen sein dürfte, dann Bernd S., der im Gefängnis bekannt war wie ein bunter Hund. Das erste Mal habe ich eine mögliche Verbindung zwischen dem Grundstück und Bernd S. gesehen. Darüber musste ich nochmal mit unserem Informanten Klaus sprechen. Mir kam es nämlich bei unserem Besuch damals auch so vor, als sei ihm dieses Grundstück vertrauter, als er zugegeben hat. Er hat sich wie selbstverständlich durch die Nachbarschaft bewegt. Er kannte sogar eine Arztpraxis gleich in der Nähe. Aber gleichzeitig hat er so getan, als sei er hier ein Fremder. Ich habe mich gefragt, ob dieser Verein, der angeblich ehemaligen Häftlingen hilft, nicht auch eine Verbindung zu Klaus sein könnte. Für mich haben die Infos zu diesem angeblichen Leichenablageort also noch kein klares Bild ergeben. Da waren noch offene Fragen an Klaus. Und ich wollte seine Informationen nicht an die Polizei weitergeben, ohne ihm diese Fragen gestellt zu haben. Deshalb musste ich ihn unbedingt nochmal treffen. Ihr hört Luchterhand. Ein Podcast über einen ungeklärten Mord. Und einen Hinweis, der alles ändern könnte.
Wir haben verstanden, sind unterwegs.
Mein Name ist Matthias Bolsinger. Und das ist Folge 7. Was verheimlicht Klaus? Ich bin in Minden in Ostwestfalen, wo die Menschen gerade ein großes Stadtfest feiern. Diesmal haben Klaus und ich uns hier an seinem Wohnort verabredet. Und diesmal bin ich nicht allein.
Wir hätten gerne eine Krakauer und...
Ich hätte gerne einen Hotdog, bitte.
Gerne.
Mein Kollege Dominik ist mitgefahren. Wir sprechen Klaus heute zu zweit. Es soll kein netter Plausch werden. Wir wollen wissen, ob Klaus bei seiner Geschichte bleibt, auch wenn wir jetzt den Druck gegen ihn erhöhen. Und vier Ohren hören mehr Widersprüche als zwei. Ich rufe Klaus an.
Ja?
Hi, na? Sorry, ich war gerade nur um die Ecke eine Wurst essen, weil wir eine längere Fahrt hatten. Wir sind jetzt am ZOB.
Okay, komme.
Super, bis gleich.
Ein paar Minuten später ist Klaus da.
Ach.
Hallo.
Tag, ich bin Dominik.
Klaus.
Na?
Wir suchen uns einen Ort, an dem wir ungestört reden können. Am Ende landen wir vor einer Dönerbude, die heute offenbar keine Kundschaft hat. Wir haben uns vorher all die Punkte in Klaus' Geschichte notiert, die bei uns immer noch Fragen aufwerfen. Da ist zum Beispiel das mutmaßliche Geständnis seines Kumpels Bernd S. und der Hinweis auf den angeblichen Leichenablageort. Klaus hat nämlich nie gesagt, wie das alles ganz genau abgelaufen sein soll.
Was war das für eine Situation?
Also, lass mich mal überlegen. Haben wir im Garten gesessen oder sowas. Und da muss er gewesen sein. Da hat er mal so einen teilweise auch sentimentalen Moment gehabt.
Aber wie kommt jetzt Bernd dazu, dir dann auch noch zu erzählen, wo er ihn vergraben hat?
Wie das kam, der hat mir, glaube ich, erst nicht genau gesagt, wo, wa? Aber der hat mir gesagt, der ist so verbunkert, da rechnet keiner mit, dass er da liegt oder ungefähr. Und irgendwann habe ich auch mal nachgefragt oder...
Andere Situation, nicht mehr im Garten.
Ja. Andere Situation, irgendwann habe ich mal nachgefragt und... Sagt dann, ja, ich kann es dir zeigen. Dann sind wir weitergefahren, an dem Grundstück.
War das eine Show ein bisschen?
Nee, Bernd ist so ein Typ gewesen, der brauchte Respekt und Achtung. Also so Sachen, wenn, ich bin mal beispielsweise in einer Situation, da war ich mit irgendeinem Zeitungsartikel in der Zeitung. Du bist in der Zeitung, wieso bist du in der Zeitung? Ich habe mir ganz andere Sachen zu erzählen. Wa? Und so, er war so ein Mann, der... Ja, für seine Taten, ob es nun mit den Briefmarken waren oder andere Sachen, ja, er wollte mit seinen Taten, ich will nicht sagen prahlen, das ist übertrieben, aber er wollte zeigen, was er kann.
Und du hast ihn dafür auch respektiert?
Natürlich. Ich wusste, ganz klipp und klar, wenn ich Bernd zu Lebzeiten verraten hätte, hätte er mich umgelegt.
Ich will von Klaus wissen, wie sicher er sich ist, dass da am Wannsee wirklich Luchterhand vergraben liegt.
Na, hundertprozentig kann ich nicht sagen. Das wäre dumm, wenn ich sagen würde, hundertprozentig. Ich hab's ja nicht gesehen, wie er vergraben wurde. Also, ich würde sagen, von Prozentzahl, ja, 70%.
Wenn da jetzt irgendwann gegraben werden sollte und man findet nichts, gibt's ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder hast du uns verarscht oder Bernd hat dich verarscht.
Ja, und das glaube ich nicht. Ganz einfach.
Ich hole mein Handy raus und zeige ihm das Haus am Wannsee.
Hast du Fotos von ihm gemacht?
Ich habe auch Fotos, ja. Also Dominik kennt auch die Fotos.
Also das ist, wer wohnt da? Wer wohnt da?
Ich komme auf diesen Verein zu sprechen, der Ex-Häftlingen Wohnraum organisiert haben soll. Am Telefon hatte ich mit Klaus schon darüber geredet. Klaus kannte den Verein und er wusste auch von dieser Wohnung im Haus, die der Verein vermittelt haben soll.
Da ist eine Wohnung angemietet worden für Haftentlassene. So betreutes Wohnen. Das ist eine Wohnung.
Die gab es damals auch schon?
2005? Gehe ich von aus.
Woher weißt du das denn?
Das habe ich gehört von jemand, ich weiß natürlich von wem, der mir das erzählt hat, aber...
Ist das die Verbindung zu Bernd?
Das weiß ich nicht, woher soll ich das wissen?
Das Ding ist was, also wir sprechen ja mit dir auch gerade so ein bisschen, weil wir so viel recherchiert haben und so ein paar Fragen dann auf einmal wieder aufploppen. Und was mich zum Beispiel irgendwie so irritiert hat, ist, dass du irgendwie mir irgendwie nicht wirklich sagen konntest, was die Verbindung von Bernd zu diesem Grundstück ist, aber trotzdem irgendwie dann doch einiges weiß über das Grundstück.
Weißt du noch irgendwas mehr, was du uns bewusst nicht sagst?
Naja, was heißt bewusst nicht sagt?
Ja, so wie ich es meine, also nicht, uns nicht sagst, obwohl du mehr weißt.
Also das sind vielleicht Details, die nicht wichtig sind.
Warum sagst du sie uns dann nicht?
Naja, weil da, denn wurde eventuell ja auf irgendwelche Leute hinweisen, die damit im Prinzip ja nichts zu tun haben, ja. Wo dann andere aber spekulieren würden und würden sagen, oh, da könnte doch was sein und so, aber ja.
Wir wollen wissen, ob Klaus nicht doch noch etwas über mutmaßliche Helfer von Bernd S. weiß.
Aber was völlig klar ist, er braucht noch jemanden, der ihm weiterhilft.
Der ihm hilft, ja.
Und da weißt du etwas?
Nee, weiß ich nichts.
Du lachst.
Na, ja, was heißt lachst? Ich kann doch nicht jemanden beschuldigen, wo ich... vielleicht eine Vermutung habe, da spreche ich doch keinen Namen aus. Den will ich doch nicht in eine Bedrohung bringen.
Es gab in Ermittlungen jemanden, den die Ermittler ja auch im Visier hatten damals, der auch zur selben Zeit im Büro war.
Der Russe, war?
Der Russe. Mhm.
Wir meinen hier den mutmaßlichen Komplizen von Bernd S., nämlich Viktor B., den die Polizei damals im Visier hatte.
Du lächelst.
Na, was soll ich dazu sagen? Genau, das war der, weiß ich auch, ja. Da war noch der Russe da, das weiß ich. Aber ich kann nur jetzt nicht sagen, der Russe hat ihm geholfen oder sowas.
Hattest du jemals Kontakt mit den Russen?
Kann sein, dass ich dem irgendwie mal im Knast begegnet bin oder so, kann möglich sein, ja.
Weißt du noch, wie der aussieht? Groß, klein?
Na, klein war er nicht. Aber wie gesagt, ich kann doch über irgendwas... Wo ich nicht dabei war, wo ich, kann ich da nicht irgendwas spekulativ sagen, ja, der hat ihm geholfen oder sonst was. Das werde ich mit Sicherheit nicht machen.
Auf der einen Seite können wir Klaus verstehen. Wenn er zu viel erzählt, könnte er womöglich Probleme mit gefährlichen Leuten bekommen. Vielleicht auch mit möglichen Helfern, die anders als Viktor B. noch am Leben sind. Aber andererseits verunsichert uns dieses Gefühl, dass er nicht alle Karten auf den Tisch legt.
Also für uns steht ja was auf dem Spiel. Also wir machen uns schon echt angreifbar, wenn wir jetzt zur Polizei rennen und sagen, wir glauben, das könnte so sein und dann ist das alles Quatsch.
Ich meine, ihr habt die Hintertabische überstanden. Also,
was denn, dann überstehen wir auch noch das.
Übersteht auch das, also ich bitte dich, wa?
Wäre trotzdem scheiße.
Ja, natürlich wäre es scheiße. Wäre für mich auch scheiße, wenn es nicht so wäre. Weil ich, ich weiß nicht, wie lange ich noch habe und den Gefallen würde ich ihn ja noch tun. Ma.
Wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt irgendwann mal zur Polizei gehen?
Ja, ihr könnt das erzählen, was ich euch erzählt habe. Mehr nicht.
Und das ist ja aber auch ein Anliegen.
Ja, ob ihr es macht oder nicht, ist eure Sache. Mir kann nichts passieren. Ich war zu dem Zeitpunkt in Haft. Ich habe damit nichts zu tun. Dass mir jemand sein Vertrauen schenkt, dass ich Bernd über 50 Jahre kenne und mit ihm groß geworden bin, das kann man mir nicht vorwerfen.
Okay. Sag mal, wie wichtig ist dir das ganze Thema, also deine Identität in der ganzen Sache?
Also erst muss gehandelt werden. Es muss da zugegriffen werden und dann können sie meinen Namen, wenn sie fündig geworden sind, dann können sie meinen Namen haben.
Ach so. Ja. Und warum ist dir das jetzt wichtig?
Ja, einfach, ja.
Weil man da eine gute Grundlage hat zu reden, weil du dann sicher sein kannst, ich habe hier keinen Mist erzählt.
Erstmal das und zweitens, warum soll ich das... Für mich ist es auch ein kleines Erfolgserlebnis, das Wissen so lange verschwiegen zu haben, wie Bernd noch am Leben war. Und aber wie gesagt, erst müssen sie fündig werden und dann können sie meinen Namen haben.
Und wenn sie nicht fündig werden?
Dann könnt ihr auch meinen Namen haben. Ist mir auch egal.
Das ist eine wichtige Frage für uns in unserer Arbeit, weil da reden wir auch drüber in der Redaktion. Das ist ja die Frage, wie wir mit dir umgehen, also mit deiner Identität. Das bedeutet, wenn die dann gegraben haben, dann ist ja auch gar nicht wichtig, dass deine Identität geheim gehalten wird. Dann können wir die öffentlich sagen.
Dann können wir die öffentlich sagen, ja.
Dann können wir dich auch zeigen.
Ja. Ja, aber das müsste nach dem sein. Also
nach der Aktion.
Nach der Aktion. Also nicht vorher. Nee. Vorher auf keinen Fall.
Okay. Das ist tabu. Warum eigentlich?
Ja, weil das einfach passt nicht. Ich will den Erfolg haben und dann will ich raustreten aus dem Dunkeln.
Bis zu diesem Moment dachten wir, Klaus will in diesem Podcast anonym bleiben. Wir hatten schon getestet, wie wir seine Stimme mit einer KI verfremden könnten. Aber jetzt sagt er, er sei bereit, offen aufzutreten, sobald die Polizei aktiv geworden ist. Ihr fragt euch nun vielleicht, was es denn bedeutet, dass ihr hier von Anfang an seinen echten Namen und seine echte Stimme hört. Ihr könnt euch das vielleicht denken. Aber so weit sind wir noch nicht. Also, zurück zu Klaus und unserem Gespräch vom Dönerladen. Wir sagen ihm, dass die Polizei ihn bestimmt vernehmen will, wenn sein Name bekannt wird. Aber Klaus sieht das locker.
Da passiert nichts. Ich war im Knast zu der Tatzeit und im Prinzip, wenn die mich fragen, sag ich, du, leck mich am Arsch. Was wollt ihr von mir? Leck mich am Arsch. Da argumentiere ich gar nicht rum. Die können mir nichts.
Wir sitzen jetzt schon ein paar Stunden vor dem Dönerladen. Das Ganze strengt Klaus an. Er hat keine Lust mehr. Er steht auf und sagt:
Lass uns los.
Klaus, gut nach Hause, aber. Mach's gut. Schönen Ciao. Abend noch. Ja.
Er steigt ins Auto und fährt davon. Wir bleiben zurück, mit dem Gefühl, dass Klaus unserem Druck standgehalten hat. Er ist nicht von seiner Geschichte abgewichen. Er hat uns sogar angeboten, mit seinem Gesicht zu dieser Geschichte zu stehen. Und dieses Angebot wollen wir annehmen. Wir wollen ihm klar machen, dass er wirklich aus dem Dunkeln treten muss. Egal, wie das hier ausgeht. Und dafür brauchen wir noch Fotos von ihm und ein Interview vor der Kamera. Also verabreden wir uns noch einmal mit ihm. Ein paar Wochen danach fährt uns Klaus in seinem Polo durch Berlin. Er wirkt gelöst. Er ist immer glücklich, wenn er wieder in seiner alten Heimat ist. Und vor allem scheint er sich sicher zu sein, dass die Sache mit uns jetzt bald ein gutes Ende haben wird.
Wenn die Sache erfolgreich ist, wa? Gibt's ja für euch eine Prämie, oder?
Nee.
Was?
Nee. Ja. Wir machen nur unseren Job.
Naja, aber das ist ja... ihr müsst Jungs so eine Umfeldentschädigung kriegen, oder was?
Na, wir kriegen ja unser Gehalt.
In einem TV-Studio interviewen wir ihn später vor einer Kamera. Übrigens, wenn ihr Klaus auch mal sehen wollt, dann schaut mal bei Stern Crime auf Instagram vorbei. Da zeigen wir unsere Fotos und Videos zum Fall. Weitere Infos findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt zurück zum Dreh im TV-Studio.
Alle Kameras laufen, kann losgehen. Handys habt ihr alle auf lautlos öffnen?
Ja, alles fein.
Kann ich noch einen Schluck nehmen, kurz?
Ja, klar.
Die Situation macht Klaus nervös. Immer wieder will er eine Kippenpause machen. Zwischendurch macht er auf der Terrasse sogar Liegestütze. In einer dieser Pausen wollen wir ihn mit einer Frage konfrontieren, die uns immer noch umtreibt. Es geht um diese Wohnung in dem Haus am Wannsee, in der möglicherweise mal Ex-Häftlinge gelebt haben.
Um mal direkt zu fragen, du hast da nicht gewohnt, ne, in der Wohnung?
Will ich jetzt keine Antwort auf geben. Will auch nicht lügen. Deswegen sage ich dazu gar nichts erstmal. Dazu will ich aus Sicherheitsgründen für mich selber nichts sagen. Ganz einfach. Das ist einfach eine.
Zum ersten Mal gibt Klaus mehr oder weniger zu, dass ihn doch irgendwas mit dem Grundstück am Wannsee verbindet. Dass es ihm eben nicht so fremd war, wie er am Anfang behauptet hat. Aber was diese Verbindung ist und was genau dahinter steckt, keine Ahnung. Ein bisschen scheint es Klaus auch zu gefallen, dass wir ihn nicht durchschauen können.
Aber finde ich gut, dass er ein bisschen stolz ist. Ja.
Worauf bist du stolz? Dass du uns sozusagen vor dieses Rätsel stellst?
Ja.
Ich war an einem Punkt angekommen, an dem ich mich entscheiden musste. Gehe ich mit dem Hinweis zur Polizei oder nicht? Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass ich inzwischen gar keine Wahl mehr hatte. Zu viele Dinge haben dafür gesprochen. Erstens. Unser Informant Klaus ist ein valider Zeuge, weil er nachweislich eng mit Bernd S. befreundet war. Zweitens. Sein Kumpel Bernd S. ist für die Polizei der plausibelste Tatverdächtige. Das habe ich bei meiner Recherche bestätigen können. Andere Tatszenarien habe ich nicht gefunden. Drittens. Ich bin auf eine zumindest denkbare Verbindung zwischen dem Grundstück am Wannsee und dem kriminellen Milieu gestoßen. Es wäre also erklärbar, warum die Leiche ausgerechnet dort liegen soll. All das zusammen war genug. Die Polizei musste jetzt übernehmen. Nur sie könnte klären, ob wirklich Luchterhands Leiche auf dem Grundstück begraben liegt. Während ich mich darauf vorbereitet habe, bei der Mordkommission auszusagen, ist etwas passiert, womit ich nicht mehr gerechnet hätte. Ein Kollege hat mich auf die Spur zu einem Zeugen gebracht, den alle vergessen hatten und der sich noch nie zum Fall geäußert hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Namen Aljoscha. Aljoscha war dieser Bodyguard von Luchterhand, der unter Mordverdacht stand, weil Bernd S. ihn bei der Polizei zu Unrecht angeschwärzt hatte. Seit ich das erste Mal von Aljoscha gehört habe, habe ich mich gefragt, was weiß er über den Fall? Und über den Mann, der ihn damals bei der Polizei hingehängt hat? Ich wollte ihn finden. Nur, Aljoscha war nach seiner Verhaftung abgeschoben worden. Keine Ahnung wohin. Niemand, den ich gesprochen hatte, hatte Kontakt zu ihm. Nicht mal sein echter Name war bekannt. Ihn zu suchen schien eigentlich aussichtslos. Aber ich hatte eine Idee.
Alright. Ja, cool. Also, ich weiß, ich brauche dir noch so ein bisschen...
Ich habe Kollegen in unser Team geholt, die besonders gut darin sind, Leute aufzuspüren. Einer von ihnen ist Sergej Meyer von RTL. Sergej sitzt auf einem Schatz. Er hat Datenleaks aus Russland. In denen findet man Bankkonten, Telefonnummern, Flugdaten. Ich habe ihm einige Namen aus der Akte gegeben, darunter den Namen eines russischen Freundes von Aljoscha. Und zu diesem Freund gab es in Sergejs Daten wirklich Treffer.
Also ich habe zwei Accounts, es gibt bestimmt noch mehr, und wir haben eine Handynummer, die er benutzt.
Stark.
Und wir haben auch eine Adresse in Moskau etc. Also in seinem Account hat er Berlin als Ort angegeben.
Ah ja.
Wir haben bisher eine Reise von Moskau nach Berlin. Wir gucken, ob es noch mehr gibt.
Plötzlich hatte ich also die Handynummer eines Mannes, der Aljoscha kannte. Der Mann war nicht irgendein Freund von Aljoscha. Er war damals auch in Berlin. Er war sogar dabei, als Aljoscha von einem Polizeikommando hochgenommen wurde. Er saß im selben Auto. Ich habe ihm geschrieben, dass ich zum Verschwinden von Alexander Luchterhand recherchiere. Er schrieb mir zurück. Er sagte, wir können reden.
Can you hear me?
Yes, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Where am I calling you right now? Are you in Moscow?
I'm in Russia, but I'm not in Moscow.
Ich war gespannt, ob der Mann nach all der Zeit überhaupt noch einen Draht zu Aljoscha hatte.
So, you were friends with Aljoscha?
Yes.
Are you still in touch with Aljoscha?
Yes, of course.
Und tatsächlich, der Mann war immer noch in Kontakt mit Aljoscha.
He went to Ukraine, to Kyiv. Has been living there. And now it's with the war. I think he is in some European country, like refugees.
Er sagt, Aljoscha sei vor dem Krieg in der Ukraine in ein anderes Land in Europa geflohen.
Sometimes, yes, we think about Alex and we talk with Aljoscha about him.
Und manchmal würde er mit ihm noch über Luchterhand reden. Er selbst kannte Luchterhand auch.
Do you think Aljoscha would talk to me?
I am not sure. I don't think so. You can ask him, of course. But I don't think that he's going to talk to you.
Wahrscheinlich würde Aljoscha nicht mit mir sprechen, meinte er. Aber er hat mir versprochen, ihn zu fragen. Wochenlang habe ich auf eine Antwort gewartet. Offenbar schien mir Aljoscha nicht zu trauen. Ich habe das verstanden. 20 Jahre lang hat sich niemand für seine Geschichte interessiert. Und jetzt wollte irgendein Journalist ihn ganz dringend sprechen. Dann, an einem Samstagmorgen, hat mein Handy vibriert. Es war eine WhatsApp-Nachricht. Darin stand: Guten Tag, ich bin Aljoscha. Können wir uns treffen? Mehr in Folge 8. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon alle 12 Folgen dieser Serie hören. Und zwar bei Stern Plus und bei RTL Plus. Das Probeabo beim Stern kostet aktuell auch nur 1 €. Holt euch am besten eine der beiden Apps. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Auf allen anderen Plattformen kommt jede Woche eine neue Folge. Die letzten 4 gibt es aber nur bei Stern Plus und RTL Plus. Wenn euch der Podcast gefällt, schaut unbedingt auf stern.de vorbei. Wir haben ein riesiges True Crime Angebot. Unzählige, aufwendig recherchierte Reportagen, mehrere Dokumentarfilme und alle 12 Staffeln unseres exklusiven Podcasts Wahre Verbrechen. Dort erzählen wir in jeder Folge einen spannenden Fall. Luchterhand ist ein Podcast von Stern und RTL Plus. Host und Autor bin ich, Matthias Bolsinger. Redaktion und Schnitt lagen bei Dominik Stawski. Postproduktion und Sounddesign stammen von Andolin Sonn. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke auch an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Nicola Wagner vom Stern. Und ganz besonders an den ersten Hörer dieses Podcasts, an Arne Daniels, für die vielen Ratschläge.